Ich eröffne dann die siebte Fragerunde und die erste Frage geht an die Frau-Kollegin Dr. Sitte, Fraktion Die Linke.
Meine Frage richtet sich an Professor Landfried und Professor Markschies und ich knüpfe an Ausführungen von Frau Dr. Ebel-Gabriel und Professor Strohschneider. Es geht mir nochmals um die Problematik des Auseinanderdriftens von Forschung und Lehre, Stichwort Hochschulpakt, aber stärker unter dem Blickwinkel der inhaltlichen Konsequenzen, weil dem ja wissenschaftspolitische Entscheidungen zugrunde liegen. Bisher ist ja gerade eben die Einheit von Forschung und Lehre außerhalb Deutschlands als ein wesentlicher Gewinn angesehen worden. Und ich mache mir jetzt beispielsweise wie andere auch Sorge um die Verluste infolge einer verschiedenen Förderarchitektur bezogen auf Forschung, bezogen auf Lehre, weil beide sozusagen in unterschiedlicher Weise, aber in nicht ausreichendem Maße die unterschiedlichen Voraussetzungen in den einzelnen Ländern und an den Hochschulen nicht adäquat aufnehmen. Das heißt, eine Entwicklung, die jetzt schon sehr differenziert eingetreten ist, wird sich noch weiter differenzieren und es wird noch mehr Disparitäten zwischen Hochschulen und zwischen den Ländern geben. Das heißt, Bundesländer, die relativ gut ausgestattet sind, Universitäten, die vergleichsweise relativ gut ausgestattet sind, in der Mehrzahl bleiben sie eh alle unterfinanziert, die jetzt auch noch zum großen Teil, zu einem erheblich stärkeren Teil an der Exzellenzinitiative partizipieren konnten, haben natürlich ganz andere Voraussetzungen, sich auf eine forschungsbasierte Lehre zu stützen und Angebote in diesen Bereichen zu machen, als das eben Einrichtungen in Ländern, die schlechter ausgestattet sind, als das eben Hochschulen, die schlechter ausgestattet sind, vermögen. Und unter diesem Blickwinkel und eben auch unter dem Blickwinkel dieser Entscheidung, die zu fällen ist im Zusammenhang mit der Föderalismusreform, scheint mir, dass genau jene Länder, die eigentlich entlastet werden müssten, um Disparitäten dieser Art, die wir so sicher gemeinsam nicht wollen, viel stärker letztlich Aufwendungen aufbringen müssen, um die Folgen dieser Entscheidungen zu kompensieren. Das heißt also, die Einheit von Forschung und Lehre dann letztlich doch zu garantieren. Und da weise ich eben aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen nochmals darauf hin, dass die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen
Frau
Hochschule...
Aber ja. Es wäre gut, wenn wir die Sätze mit Fragezeichen beschließen könnten, damit wir sozusagen in unserem Verfahren bleiben.
Das war der angefangene Satz mit dem Fragezeichen. Das war die Frage also nach den Disparitäten, die so sicher nicht gewollt sind. Und ich will noch einmal das Stichwort Fachhochschulen und die Wirkungen auf Fachhochschulen hier mit einflechten, weil die nach meinem Dafürhalten hierzu unterbelichtet sind und würde Sie daher bitten, aus Ihrer Sicht mal abzuschätzen, welche Wirkungen Sie erwarten. Dankeschön.
Danke Ihnen. Die nächste Frage geht jetzt an die Frau Kollegin Ilse Aigner, CDU-Fraktion. CDU-CSU-Fraktion, um genau zu sein.
Herr Vorsitzender, meine erste Frage geht an den Professor Kirchhoff. Und zwar geht es in den Bereich Forschung erst einmal. Wir hatten eine Diskussion über die Frage, ob Projektförderung von Seiten des Bundes unter den neuen Gesichtspunkten auch noch möglich ist oder ob es dazu ein gesondertes Gesetz bedarf. Vielleicht könnten Sie darauf eingehen. Und die zweite Frage ist an den an den Sachverständigen Drechsler. Herr Professor Kirchhoff hat vorher ausgeführt, dass im Bereich der Bildung jetzt eigentlich keine Zuständigkeit auch gewesen wäre für das Ganztagsschulprogramm und über diese Umwegfinanzierung, wie auch immer, das eigentlich gewährleistet wurde. Ich habe jetzt einige Wortmeldungen so interpretiert, dass man sich eigentlich mehr Kompetenzen in diesem Bereich für den Bund wünscht. Zumindest habe ich das so rausgefühlt. Also nicht jetzt von den Sachverständigen, sondern auch aus den Reihen der Fragenden. Kann ich daraus ableiten? Nee, falsche Frage. Wie stehen Sie dazu, dass sozusagen von Bundesseite noch mehr Kompetenzen für die Finanzierung der Bildung auch mit eingefordert wird, beziehungsweise die Tendenz offensichtlich dahin geht?
Vielen Dank. Die dritte Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Kai Gehring, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, wir haben ja vielen Dank. Wir haben ja heute sehr viel über die Absurdität des Kooperationsverbotes, Umgehungstatbestände, Umwegfinanzierung, sogar Bypässe gehört. Eine Frage, die ich jetzt nochmal an Herrn Professor Landfried und Herrn Professor Strohschneider stellen würde. Wie würden Sie jetzt ganz allgemein die Folgen der geplanten Reform für die Bewältigung aktueller Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf die Studienplatzkapazitäten, beurteilen? Denn das ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden, dass der Anstieg der Studienberechtigten in den nächsten Jahren um über 25% hier die zentrale Herausforderung für den Hochschulstandort in Deutschland ist. Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Chancen Sie jetzt sehen, mit dieser Reform den Aufbau von Studien- und Personalkapazitäten in den nächsten Jahren zu fördern. Ist es möglich, dass die Reform dies fördert oder erschweren die Veränderungen durch die Föderalismusreform eine adäquate Reaktion und eine Lösungsmöglichkeit darauf? In dem Zusammenhang mit Verlaub von einer Tsunami-Welle zu sprechen, fand ich hier auch sehr abenteuerlich und eher unpassend. Ganz allgemein gefragt, am Anschluss daran noch, würde mich interessieren, ein Szenario, es wird ja immer davon gesprochen, dass diese Föderalismusreform ein Jahrhundertwerk sein soll. Wo steht die deutsche Hochschullandschaft Ihrer Auffassung nach international und im europäischen Rahmen in 20 Jahren da, wenn also diese Reform so umgesetzt und durchgesetzt wird, wie bislang beabsichtigt ist?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen René Röspel, SPD-Fraktion.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Professor Landfried und eine an Herrn Töne. Herr Landfried, Sie sprachen ja vorhin von Ihren Erfahrungen aus Brüssel, wo man offenbar mittlerweile auf Deutschland mit Amüsement und Sorge schaut, was die Uneinheitlichkeit anbelangt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kennen Sie denn andere Länder innerhalb Europas oder darüber hinaus mit einem Finanzhilfeverbot gegenüber unteren Gliederungen oder Staatsteilen? Und was wäre für Sie denn auch im europäischen Zusammenhang, im Gesamtzusammenhang eine angemessene Antwort auf diese Anforderung, vernünftige Bildung, Hochschule und Forschung in Deutschland garantieren zu können und vielleicht sogar die Attraktivität des Standortes Deutschland für ausländische Studenten erhöhen zu können? Und an Herrn Töne die Frage in Richtung Dienstrecht. Auch da wird es ja eine Veränderung geben nach Ihrer Einschätzung, was eine bundeseinheitliche Besoldung anbelangt, was Mobilität von Wissenschaftlern oder Lehrkräften anbelangt und deren Auswirkungen.
Vielen Dank. Die Fragerunde beschließt jetzt der Kollege Günter Krings, CDU-CSU-Fraktion. Das ist auch Mobilität.
Zwei Fragen. Die erste Frage an Herrn Professor Hoffmann. Im Föderalismusbegleitgesetz unter Artikel 13 verpflichtet sich der Bund bekanntermaßen bis zum Jahre 2013, dem Grunde, aber auch der Höhe nach, verbindlich 70% der Gelder, die in der beendeten Gemeinschaftsaufgabe zur Verfügung standen, den Ländern dann künftig zukommen zu lassen, und zwar zweckgebunden für Investitionen im Bildungsbereich. Da haben wir heute schon mehrfach drüber gesprochen. Zum Zweiten legt er sich, der Bund, bei der Summe, der für die überregionale Fördermaßnahmen im Hochschulbereich zur Verfügung stellen muss, ebenfalls bis 2013 betragsgemäß fest. Frage nun, sind wir uns einig darin, dass wenn man diese beiden Beträge zusammenzählt, dass das jedenfalls mehr ist, als was bisher im Bundeshaushalt 2006 steht, dass also bis zum Jahre 2013 eine Sicherung und sogar noch mehr, als wir jetzt in 2006 drin haben, gewährleistet wird? Und wie bewerten Sie das? Sie haben ja nun auch jedenfalls mit einem Landesparlament jahrelang zu tun gehabt, auch vor dem Hintergrund, dass sich das Parlament dann sehr langfristig, weit über eine Wahlperiode hinaus, an dieser Stelle bindet. Insofern auch vor dem Hintergrund der oft so insinuierten Behauptung, wir würden hier abbauen beim Bereich der Forschungsförderung. Zweite Frage, die ich gerne an Professor Kempen stellen möchte. Es wird immer wieder teilweise ausdrücklich behauptet, teilweise aber auch nur unterschwellig angespielt darauf, und zwar im Bildungsbereich, aber auch weit darüber hinausgehen. Ich will sie trotzdem hier stellen, weil im Bildungsbereich ist die Frage besonders virulent, dass es so etwas gäbe wie eine selbstständige verfassungsrechtliche Verpflichtung, gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen. Wir sind uns einig, dass das ein politisch wünschenswertes Ziel ist. Aber die Frage ist, ein Verfassungsrechtler, gibt es aus Ihrer Sicht ein verfassungsrechtliches Gebot, direkt oder indirekt aus unserem Grundgesetz herauszulesen, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland sicherzustellen. Für den Bund. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir beginnen mit der Antwortrunde, mit Ihrem Einverständnis, diesmal mit Herrn Professor Kirchhoff, weil der ein Flugzeug kriegen muss und insofern als Erster antworten sollte.
Ja, danke schön. Frau Aigner, Sie fragten, ob die Projektforschung noch weiterhin möglich ist, die Förderung durch den Bund. Kann man ganz klar sagen, natürlich ja. Der Artikel 91b sieht das ja erheblich vor. Da wird zwar differenziert zwischen Forschungsförderung außerhalb der Hochschulen und innerhalb der Hochschulen, aber das macht ja nur einen Unterschied bezüglich der Einrichtungen. Da wird es etwas schwieriger. Die Vorhaben sind immer zu fördern. Und das Zweite, es ist natürlich und wird auch im großen Umfang getan, das muss man sehen, die Ressortforschung der einzelnen Ministerien, die können natürlich gefördert werden, weil das sozusagen eine ureigene Aufgabe ist, weil da das jeweilige Ministerium weniger Wissenschaftspolitik macht als seine eigenen Aufgaben auch im Bereich der wissenschaftlichen Vorbereitung oder Durchsetzung oder Begleitung durchführt.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Drexler auf die Frage von Frau Aigner.
Ja, Frau Kollegin, ich war ja schon in der Föderalismuskommission und eigentlich der Grundsatz, warum wir die Reform überhaupt machen, kommt irgendwie bei den ganzen Anhörungen überhaupt nicht deutlich zum Ausdruck. Wir haben vor, diese Föderalismusreform deswegen zu machen, damit der Bundesrat vielleicht nur noch in 24-25% zustimmt, dass der Bundestag selbstständig für seine politischen Bereiche ohne Zustimmung, ohne Vermittlungsausschuss, die selbstständig handeln kann und die Bevölkerung auch weiß, für was der Bundestag zuständig ist. Und auf der anderen Seite die Landtage als selbstständige Parlamente. Im Übrigen, der Kollege vom Bundestag will ich nur sagen, wir sind keine Gliederung. Also selbstständige Parlamente und selbstständige Länder, um die handelt es sich eigentlich in ihren bestimmten Bereichen, dass die dann entscheiden können in diesen Bereichen, wo in der Verfassung feststeht, und zwar alleine. Das ist ein vernünftiger Grundsatz. Und wenn ich den Grundsatz dann zum Maßstab nehme, dann muss ich sehen, was haben denn bisher die Länder für Kompetenzen. Und eine Kernkompetenz, wo der Bund, das hatten wir vorher gehört, nichts zu sagen hat oder fast nichts, ist die Bildung. Schule. Und jetzt ist doch ganz klar, wenn man zum Trennungsgebot kommt, dann nimmt man doch die Kompetenzen, die die Länder schon haben und arrondiert sie und sagt, da kann man diesen kleinen Schritt noch machen und dann macht es auch alleine. Und das hat man jetzt in diesem Bereich gemacht. Stellt sowieso fest bei dieser Anhörung, ich war bei allen Anhörungen dabei, alle Gutachter sagen am Anfang, die Reform ist richtig, aber nicht in diesem Gebiet. Können Sie alle verfolgen, wenn Sie da dabei waren. So, und dann frage ich mich, warum haben wir denn 1,5 bis 2 Jahre uns hier zusammengesetzt und haben diese politische Idee, die von SPD, CDU deutlich gemacht wurde, dass sie das wollen. Jetzt haben wir sie. Und jetzt geht's wieder los. Also versuchen wir doch, diesen Bereich hinzukommen. Zur Bildungspolitik noch einmal. Ich kenne eigentlich niemanden, der Auffassung ist, dem Bund mehr Recht in der Bildung zu geben. Es gibt einen Beschluss der Präsidentinnen und Präsidenten der Landesparlamente, die deutlich dies zum Ausdruck bringt. Und wenn Sie auf das Land Baden-Württemberg ansprechen, es gibt einen einstimmigen Beschluss des Landtags von Baden-Württemberg. Und um das noch deutlicher zu machen, es gibt einen Beschluss des SPD-Landesvorstands Baden-Württemberg, der deutlich diesen Versuch einer Föderalismuskommission hinzubekommen unterstützt, einstimmig im Übrigen, damit Sie mich da nachher nicht einmal fragen müssen.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Hoffmann auf die Frage des Kollegen Krings.
Die Mittelbindung, die in 143c und in dem Entfechtungsgesetz vorgesehen ist, geht an sich sehr weit an die Grenzen überhaupt haushaltspolitisch und haushaltsrechtlich möglicher Festlegung, weil es eben nur Mittel aus einem an sich jährlichen Haushalt sind, die aber hier durch die Vereinbarung und dann auch durch die Übergangsregelung der Finanzverfassung festgelegt werden. Aber dieses ist Geld, das uneingeschränkt dann den Hochschulen beziehungsweise der Forschungsförderung zugute kommt. Sowohl die 70%, die die Länder und ja bis 2013 mit festen Beträgen, wobei die Kofinanzierung der Länder meines Erachtens schon aus deren Eigeninteresse selbstverständlich ist und auch gewährleistet werden wird. Und die 30%, die gehen dann in die in den erweiterten Artikel 91b Absatz 1, nämlich in die Förderung von Hochschulbauten und Hochschulgeräten für Forschung. Das ist der eindeutige Sinnzusammenhang. Und insoweit kann man eine solch langfristige Festlegung von Mitteln, sei es Bundes-, sei es Landesmitteln, eigentlich im Interesse der Destinatäre nur begrüßen. Ob das so haushalts- und finanzpolitisch das Richtige ist, glaube ich, sind die Finanzer in Regierung und Parlament meistens anderer Ansicht, aber da habe ich bisher immer auf der Seite der Destinatäre gestanden und argumentiert. Insoweit kann man das nicht als ein, weder ist es ein Abbau von Forschungsförderung, noch ein Abbau von Hochschulbauförderung, sondern bis 2013 ist das relativ günstig für die betroffenen Bereiche Forschung und Hochschulen gegangen. Relativ günstig, weil eben diese besondere Art der Berechnung mit dem Durchschnitt eines längeren Zeitraums nach vorne, nach hinten und nach vorne gerade mal eine relativ günstige Gesamtsituation über die Zeit abdeckt. Dass man nach 2013 keine weitere Zahlen mehr sieht, das finde ich für jeden, der irgendwie was mit Realität im Finanzbereich zu tun hat, so selbstverständlich. Wenn man die Geschichte der Veränderung im Länderfinanzausgleich nach Jahren bemisst, dann haben wir praktisch alle 3 oder 4 Jahre eine mehr oder weniger grundlegende Veränderung gehabt in den letzten 15 Jahren. Und demgegenüber ist eine so lange Frist bis 2013 mit festen Beträgen und dann ja der Verpflichtung nachher nicht das Prinzip aufzuheben, sondern das Prinzip neu angemessen zu bewerten bis 2019. Mehr kann man eigentlich überhaupt nicht erwarten.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Kempen auf die Frage des Kollegen Dr. Krings.
Herr Abgeordneter Krings, Ihre Frage rührt an die Wurzeln des Föderalismus und sie ist relativ einfach zu beantworten. Die verfassungsrechtliche Entscheidung für den Bundesstaat bedeutet die dauerhafte Inkaufnahme ungleichwertiger Lebensverhältnisse. Die Formel im 72-2 Grundgesetz, wonach der Bund von den Materien der konkurrierenden Gesetzgebung nur Gebrauch machen darf, unter anderem, wenn dies zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse erforderlich ist, wirkt kompetenzbegrenzend, sie wirkt aber nicht verpflichtend für den Bund in dem Sinne, dass er auf Teufel komm raus alles unternehmen muss, um gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Professor Landfried mit den Antworten auf die Fragen der Kollegen Sitte, Gehring und Röspel.
Ja, Frau Kollegin Sitte, Herr Kempen hat Ihnen eben schon die Antwort gegeben. Ich will aber noch hinzufügen, die Tatsache, dass eine Situation so ungleichgewichtig ist in einem Land oder in einem Gebiet, bedarf natürlich einer sorgfältigen Prüfung. Und es kann durchaus Fälle geben, wenn ich jetzt von jetzt aus 6 Jahre weiterrechne nach dieser Reform, so sie denn kommt, und schaue dann nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, um jetzt 3 neue Länder zu erwähnen, und schaue dann, wie dort beispielsweise die Ingenieurausbildung in Rostock, die Medizinerausbildung in Halle oder vielleicht auch die Physikerausbildung in Potsdam ist, dann kann ich mir vorstellen, dass da ein Problem besteht, das über die zumutbaren Ungleichgewichte hinausgeht, um es jetzt einmal mal vorsichtig zu formulieren. Die Frage, wo man Mittel herbekommt, führt mich sehr schnell zurück auf das, was ich vorhin mal gesagt habe über Europa. Die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland in Brüssel eine, sagen wir mal, nette Rolle spielt, aber keine wirklich politische Rolle, leider. Zum Beispiel nicht
bei der Formulierung der Kriterien der Richtlinien für EU-Bildungsprogramme. Wenn Sie sich den EU-Haushalt für die nächsten Jahre angucken, sehen Sie, wie groß dieser Haushalt wird. Allein das Bildungsprogramm 800 Millionen für den gesamten zusätzlich Euro. Der deutsche Anteil schwankt je nach Programmbereich zwischen 8% und 12%. Sie wissen, wie viel die Bundesrepublik Deutschland einzahlt. Die Rendite ist also eine negative. Das ist wie wenn man an der Börse falsch spekuliert hat. Das hängt aber damit zusammen, dass die Deutschen dort nichts tun. Warum tun sie nichts? Die Antwort habe ich Ihnen vorhin schon gegeben. Dabei ist eine ganze Menge dort zu holen. Und zwar eben nicht nur dadurch, dass man irgendwelche Vertretungen hat. Sogar Kommunen sollen jetzt neuerdings Vertretungen haben. Ob da was die bewirken, weiß ich nicht. Auch die Hochschulen selber können das nicht alleine machen, sondern da muss, entschuldigen, wenn ich das so jetzt simpel aus meinen Erfahrungen mit den italienischen Kollegen sage, da gibt es ganze Netzwerke, Seilschaften von Leuten, die sich gut kennen seit der Schulzeit und die sich in Brüssel untergebracht haben und hier und da und Referenten da im Parlament sitzen. Und da entstehen plötzlich Projekte, deren, naja, sagen wir mal, Bonität einer ernsthaften Prüfung nicht immer standhalten. Eine Antwort auf die Frage, wie das nun allgemein weitergeht in den nächsten 20, 30 Jahren. Also ein Blick in die Debatten des Deutschen Bundestages und des Bundesrates in den 60er Jahren zum gleichen Thema zeigt Argumente, die wir heute alle gehört haben. Da hat sich ja im Grunde nichts geändert, nur ist der Ausgang jetzt ein anderer. Damals war, ich erinnere an die Bildungskatastrophe, die uns Herr Picht beschert hat, es ist etwas passiert in Richtung Gemeinschaftsaufgabe. Jetzt ist diese Sache vergessen. Und bei manchen der Argumente, das will ich ja doch etwas sagen aus meiner Lektüre anderer Bücher. Es gibt einen Menschen, der heißt Hegel, das ist ein Schwabe, der hat in Berlin eine Professur gehabt und hat 1816, da war er noch in Heidelberg, die Landständeversammlung in Stuttgart rezensiert. Da ging es um die Frage der Repräsentativverfassung. Und da hat er sich mit den Argumenten der Verfechter des guten alten Rechts auseinandergesetzt. Und wenn Sie das nachlesen, finden Sie vieles wieder natürlich strukturell, was wir heute von den Befürwortern der Subsidiarität in den Ländern gehört haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist die Frage noch gestellt worden, ob andere Mitglieder der Europäischen Union oder sonst in Europa im Umfeld solche Erschwernisse, das habe ich heute gelernt, es gibt gar keine Verbote der Kooperation, es gibt aber Erschwernisse derselben durch verfassungsrechtliche Vorschriften, wo es das gibt. Ich sage Ihnen, weder in Polen, noch in Italien, noch in Spanien, noch in Frankreich, noch in Litauen, auch nicht, natürlich nicht in Österreich. In Österreich wird alles in Wien entschieden, dort ist alles Kommunalpolitik. Meine Damen und Herren, ein Blick in das Neue durch das Schweizer Volk am 21. Mai durch Volksabstimmung mit 85% verabschiedeten Bundesgesetzes über die Förderung der Universitäten und über die Zusammenarbeit im Hochschulbereich. Da finden Sie im ersten Kapitel unter Artikel 1, ich kann das jetzt auch vorlesen, mache ich aber nicht, damit ich Ihre Zeit nicht stehle, finden Sie alles, was wir eigentlich bräuchten. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es. Wir müssen es nur vernünftig anwenden. Ich räume natürlich ein, dass die Art und Weise, wie der Hochschulbau bürokratisiert worden ist, HBFG, vollkommen d'accord. Das ist alles, ich sage es jetzt, es ist so, wie es jetzt ist, nicht praktikabel. Aber es gibt hinreichend viele Vorschläge, wie man das verschlankt und vereinfacht, so dass man es vernünftig handhaben kann, ohne dabei gleich die Verfassung zu ändern, die ja aus Gründen verändert wird, die ich jetzt lieber nicht erörtern will. Ist noch eine Frage gestellt worden zur Mobilität. Meine Damen und Herren, ich habe in meiner Eigenschaft, weil ich jetzt Hochschulen dabei berate, Leute zu finden, die aus verschiedenen Ländern sind, was man mit denen macht, wenn die kommen, was ihre Versorgungsansprüche angeht. Die deutschen Beamten haben Schwierigkeiten, übrigens auch nach dem BAT, übrigens die Mitnahme von Ansprüchen bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in andere Länder ist äußerst schwierig. Es ist nicht völlig unmöglich, darauf bin ich noch aufmerksam gemacht worden. Es geht, man muss furchtbar schwierig verhandeln. Herr Stratmann, Sie wissen, wir haben in einem Fall gehabt, wo auch heftig verhandelt werden musste. Aber hier ist eine europäische Lösung für die Mobilität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, was ihre Versorgungsansprüche angeht, nötig. Und es wird leichter, wenn es eine in Deutschland bundeseinheitliche Besoldung der Professoren gibt. Danke.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Professor Markschies mit der Antwort auf die Frage der Kollegin Dr. Sitte.
Sie versuchen ja als juristischer Laie immer die Ratio eines Gesetzes oder eines Teiles eines Gesetzes zu verstehen. Ich muss gestehen, dass ich, und ich befürchte, das liegt nicht nur an meiner laienhaften juristischen Bildung, die Ratio nicht verstehe, warum der Bund auf die Forschung beschränkt wird und von der Lehre ausgeschlossen wird. Ich verstehe die Ratio dieser Entscheidung überhaupt nicht. Denn wenn Sie sich die Situation angucken, ist es ja nicht so, dass unser Problem in der Lehre zuallererst Ungleichheiten wären. Es ist heute mal gesagt worden, das war auch der letzte Gesprächsgang nochmal, Ungleichheiten zwischen Bundesländern sind kein wirklich ziehendes Argument. Nein, das Problem im Blick auf die Lehre ist heute zum Teil schon angespielt worden, ist die dramatische Gesamtsituation des Landes. Wenn Sie sich mal die Betreuungsrelationen angucken, gibt es ein paar Fächer, da können wir mit Harvard konkurrieren. Byzantinistik zum Beispiel. Da ist aber nicht die Konsequenz, dass im Lande gesagt wird, großartig, da sind wir konkurrenzfähig, sondern gesagt wird, muss gestrichen werden. Also sozusagen, es ist relativ deutlich, hier ist eine Gemeinschaftsaufgabe im Blick der Lehre etwas zu tun und ich verstehe wirklich schlechterdings nicht, natürlich ist mir schon deutlich, wie es zu dem Vorschlag gekommen ist, der da nun dasteht, Kompromisscharakter, ist ja auch gut verständlich, nur ob nicht an dieser Stelle nochmal nach Ratio gefragt werden müsste. Und genau dasselbe könnte man übrigens in Parenthese gesagt natürlich nochmal fragen, was macht denn Großgeräte so anders als die Hochschulbauförderung? Das bisherige Verfahren oder die Struktur? Also sozusagen müsste, wenn man sich bemüht, da hat Herr Mayer immer wieder darauf hingewiesen, ein Gesetz stringent und nach einer Ratio zu konstruieren, nicht diese Sachen noch versuchen auszubügeln.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Strohschneider mit der Antwort auf die Frage von Herrn Gehring.
Ja, vielen Dank. Also die Frage war nach dem Ausbau und der Studienplatzkapazitäten. Und ich will nur noch mal vorneweg sagen, obwohl das weithin konsensuell ist, es ist vermutlich ja nur konsensuell im Bereich der Wissenschaftspolitiker. Wenn man die Finanzpolitiker fragt, besteht schon gar kein Konsens mehr darüber, ob das Hochschulsystem irgendwie kapazitär ausgebaut werden soll. Deswegen will ich nur sagen, sind vor allem vier Punkte, die diesen Ausbau erforderlich machen. Das eine, der ist punktuell. Das ist die doppelten Abiturientenjahrgänge wegen des G12. Der zweite Punkt, da kann man sagen, der ist schon nicht mehr punktuell, das ist der Bologna-Prozess. Die Einführung phasierter Studiengänge ist keine Sparbüchse, sondern sie kostet Geld. Sie kostet einfach mehr Geld, als die alten Studiengänge gekostet haben. Wenn sie denn zur Qualitätsverbesserung, zur Mobilitätssteigerung, zur Steigerung von Employability und so weiter dienen sollen. Der dritte Punkt ist, die Betreuungsrelationen in der akademischen Lehre sind in Deutschland deplorabel schlecht. Sie sind miserabel. Absolut provinziell. Und der vierte Punkt ist Arbeitsmarkt, die Strukturveränderung des Arbeitsmarktes. Ich habe das vorher schon gesagt, ich wiederhole das nur, weil es kontraintuitiv ist. Die allgemeine Debatte ist sinkende Geburtenraten, schrumpfende Gesellschaft, zurückgehende Studienplätze. Das ist die allgemeine Intuition. Und das, worüber wir in den wissenschaftspolitischen Debatten einen Konsens haben, dass der Ausbau erforderlich ist, muss gegen diesen allgemeinen Konsens sachlich durchgesetzt werden. Das heißt in der Konsequenz einen Aufwuchsbedarf im Volumen von 20-25% bezogen auf 2001 oder von 1,9 Millionen Studienplätzen auf 2,7 Millionen Studienplätze. Und das kostet, ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwo, je nachdem, wie Sie rechnen, zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden für die Gesamtheit der Länder und den Bund PA. Und diese Aufgabe müssen die Länder in ihrer Gesamtheit oder mit dem Bund schultern. Und dafür ist 104b Abs 1 Satz 2 gar kein Problem, sondern das Problem steckt irgendwo in dem 91b oder die Lösung für das Problem steckt irgendwo in dem 91b. Es geht nicht um Investitionen, es geht um laufende Mittel, es geht nicht um Beton, es geht um Leute, die diese Lehre erbringen müssen. Und deswegen, das ist jetzt natürlich eine Wiederholung, ich kann nur noch mal, zuletzt hat Herr Biedenkopf das gesagt, das Öffnen, diesen Regelungszusammenhang öffnen, das Verbot, dieser Ausdruck Kooperationsverbot, der wird hier äquivok verwendet. Einerseits technisch für 100b Abs 1 Satz 2, da steht ein explizites Verbot für Finanzhilfen drin. Das Verbot in 91b fürs Zusammenwirken ergibt sich nicht, weil es explizit ist, sondern aus dem Sachverhalt, dass dort eine enumerative Aufzählung vorliegt. Die schließt andere als die dort aufgezählten Kooperationsweisen und Zwecke aus. Und diesen Ausschluss, den, das ist, glaube ich, wirklich immer noch, auch nach vielen Stunden Debatte, immer noch der Konsens aller Vertreter des Wissenschaftssystems, diesen Ausschluss, den bitten wir die verantwortlichen Politiker in den Parlamenten und Regierungen sozusagen diesen Ausschluss zurückzunehmen. Und dafür ist nicht nur das Argument jetzt der Kapazitätsausbau bei den Schulplätzen, sondern dafür spricht, glaube ich, eine allgemeine verfassungsrechtliche Rationalität. Denn es kann in 2020 oder 2021 Probleme geben, ganz anderer Art, an die heute noch keiner denkt, die es tunlich erscheinen lassen, solches Zusammenwirken zu ermöglichen. Und zu der Frage, Herr Gehring, wo steht das Hochschulsystem international in 20 Jahren? Das werde ich mir tunlichst verkneifen, das zu sagen. Aber was ich schon zu sagen mich traue, ist, wenn es nicht gelingt, diesen Aufwuchs zu finanzieren und umzusetzen, dann tritt eine Abwärtsspirale in Gang. Dann wird es zu Studienzeitverlängerungen wiederkommen. Dann sind die ganzen Effekte dieser mühsamen Reformdebatten der letzten Jahre, die gehen dann sozusagen sofort wieder über den Jordan. Dann wird es einen Qualitätsabbau geben. Dann werden die Wartezeiten am Studieneingang wieder groß werden. Dann ist das Jahr, das durch G12 gewonnen ist, ist dann sozusagen als Wartezeit vor der Immatrikulation schon wieder weg. Dann setzt ein Verdrängungswettbewerb ein in den dualen Sektor und vom dualen Sektor nach unten. Und dann gibt es den gravierenden Arbeitskräftemangel der deutschen Industrie bei den hochqualifizierten Arbeitskräften. Und dann, jetzt entschuldigen Sie, dass ich das so nachdrücklich sage, dann ist es kein Problem mehr, das exklusiv bei den Wissenschaftspolitikern abgeladen werden kann. Dann ist es ein allgemeines, ein gesamtgesellschaftliches und ein gesamtwirtschaftliches Problem. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Das Wort hat jetzt Herr Töne auf die Frage von Herrn Röspel.
Ja, Herr Röspel, die einheitliche Besoldungsentwicklung, die es bisher bundeseinheitlich für die Bezahlung der Beamtinnen und Beamten gegeben hat, ist ja in Frage gestellt mit der jetzigen Grundgesetzänderung durch den Wegfall Artikel 74a respektive durch die Aufnahme des Wörtchens und fortzuentwickeln im Artikel 33 Absatz 5. Damit ist eigentlich die Tür dafür geöffnet, was wir auch befürchten, dass es einen Wettbewerb gibt um die jeweils besonders gefragten Kräfte. Ich kann hier nahtlos an die Hochschule, an die Ausführung von Herrn Professor Strohschneider anknüpfen. In der Hochschule wird das gravierende Konsequenzen haben. In der Tat um den Wettbewerb für die jeweils besten Köpfe. Ich bin relativ sicher, dass die finanzarmen Länder dabei den Kürzeren ziehen. Das wird diese Entwicklung verschärfen. Das ist eine Situation. Aber in Bezug auf den Lehrermarkt wird es insgesamt darum gehen, dass überall dort, wo es knapp wird, und wir können doch heute schon in die Zukunft schauen, sehen, dass ein Lehrermangel, den es bisher nur in einzelnen Bereichen gegeben hat, dass dieser Lehrermangel sich weiter ausdehnen wird, mit der Folge, dass es um die jeweiligen Engpässe herum auch hier einen Wettbewerb geben wird. Und ich befürchte, dass der nächste Schritt ist, entsprechend der Schweinezyklus, dann auch eine falsche Auswahl und eine nicht angemessene Auswahl für die weitere Entwicklung in der weiteren Suche danach, welche Ausbildung denn gewünscht und gewollt wird. Wenn das allein den Marktkräften dann von der Steuerung überlassen wird, werden wir genau die Situation haben, dass wir uns das Überangebot in 15 Jahren jetzt schon auf die Art und Weise organisieren werden. Ich denke, dass die einheitliche Besoldung mit dafür beigetragen hat, zu einer gleichmäßigen Ausgestaltung zu kommen, die ermöglicht eine gleichmäßige Versorgung und, soweit es den tarifierten Bereich angeht, natürlich auch eine Weiterentwicklung entsprechend der notwendigen Kapazitäten bedarf. Und ich bitte hier dringend daran zu denken, den Artikel 74a nicht einfach zu streichen, sondern so zu belassen.